Der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Das Einzige, was riskanter ist als KI, ist sie zu ignorieren. Ladet euch jetzt das White Paper von ThoughtWorks herunter und setzt KI verantwortungsvoll ein. Link in den Shownotes. Diese Ausgabe ist übrigens gesponsert.
Die Versicherungsbranche ist im Wandel und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte, Portale oder interner Tools wird immer entscheidender. Low-Code- und No-Code-Ansätze versprechen hier eine effiziente Lösung. Und darüber spreche ich heute mit Robert Müting, Sales Lead Financial Services Industry bei Liferay, der uns erklärt, wie Versicherer mit der richtigen Digital Experience Plattform nicht nur schneller, sondern auch flexibler agieren können. Herzlich willkommen zum Podcast zum dritten Mal, glaube ich, Robert.
Ja, schon zum dritten Mal. Vielen Dank, Jonas, dass ich heute wieder bei dir sein darf. In ungewohnter Atmosphäre. Wir wollten ja eigentlich in Adlershof aufzeichnen, aber heute ist großer Stromausfall und ich mag die Atmosphäre hier bei dir auf dem Balkon. Also das ist mal ein ganz anderes
Setup. Genau, wir haben 24 Grad, wir sitzen hier auf einem entspannten Lounge-Sofa und falls ihr den Wind im Hintergrund hört, dann wisst ihr, wie quasi fast Urlaubsfeeling hier.
Auf jeden Fall, also wir können eigentlich direkt 3 Stunden am Stück aufnehmen.
Ja, so, aber jetzt stell dir mal kurz Liferay vor und was ihr macht.
Ja, gerne. Also Liferay ist ein globaler Softwareanbieter und wir bieten eine Digital Experience Plattform, auch abgekürzt DXP, an. Und DXP-Plattform ist eine Software, um User Experience in den Mittelpunkt zu rücken. User können sowohl natürlich Kunden sein, B2B, B2C, aber auch im Versicherungsgeschäft Makler, Agenten oder auch die Mitarbeiter, die im Sales-Bereich arbeiten.
Und wir haben das Problem und das ist, glaube ich, für euch der Auslöser auch gewesen, da Low-Code, No-Code-Elemente einzubauen. Es ist, wenn du heute als Versicherer ein Produkt an den Markt bringen willst, wenn du einen Service an den Markt bringen willst, dann ist da eigentlich immer, und ich denke gerade nach, ob es was anderes gibt, aber immer irgendwie IT involviert. Du musst immer irgendwas bauen und immer soll irgendwer mit irgendwas interagieren und bestmöglich ist immer alles automatisiert und ganz einfach und so weiter und so fort. Und das alles immer wieder von Neuem zu bauen, ist eigentlich ziemlich aufwendig, vor allem, weil du ja auch eigentlich immer die gleichen Sachen baust. Du baust immer ein Login, du baust immer irgendwie Daten rein, Daten raus, Anzeigen, Formulare, Berechnungen im Hintergrund. Und dann kann man das eigentlich auch abkürzen, oder?
Ja, richtig. Also ich glaube, das umgibt uns. Die Versicherungsbranche ist im Wandel. Wir stecken da mitten in der Digitalisierung drin. Es gibt keinen Versicherungskonzern, der sich da nicht mit beschäftigt. Vielen Zuhörern ist vielleicht bekannt, wir arbeiten mit den Versicherungsforen intensiv zusammen und geben mit denen eine Trendstudie heraus, die sich mit der Digitalisierung im Versicherungsgeschäft beschäftigt. Und natürlich einmal aus Kundensicht, was möchte der Kunde? Wir sehen in immer stetig zunehmenden Trend, dass auch die Informationsbeschaffung immer mehr übers Internet erfolgt und der Kunde auch die Abschlüsse da generieren möchte. Und wir sehen aber auch den Bedarf auf Versicherungsseite, dass, du hattest es schon angesprochen, Time to Market, die Versicherungen ja im Konkurrenz stehen, Zeit wirklich ein ausschlaggebender Faktor ist im Wettbewerb und deshalb Lösungen benötigt werden, um Kampagnen schnell an den Markt zu bringen.
Und wir machen auch ein Event zusammen im November, am 19. November sind wir gemeinsam bei der Bayerischen und zeichnen dort einen Livestream für LinkedIn auf, in dem es um die Digitalisierung der Kundenbeziehung geht. Also was kommt nach dem Vertrieb? Robert, du bist mit auf dem Panel. Martin Gräf ist auch mit dabei. Wir haben noch spannende andere Gäste dabei. Wir haben sogar ein paar exklusive Spots für quasi Senior Executives, Bereichsleiter etc. zum Thema Marketing und Vertrieb vor Ort. Wenn da jemand vor Ort hinkommen möchte, der schreibt mir einfach mal eine persönliche Nachricht. Und alle anderen können sich das ganz entspannt über den Livestream auch zu Hause ansehen. Den Link dazu findet ihr auf unserer Digital Insurance Podcast LinkedIn-Seite, im Zweifel auch in den Shownotes unten drin. Kommt in das Event rein und seid live dabei, wenn wir über die Themen reden. Das freut mich.
Sorry, genau. Ich denke, wir werden auf LinkedIn noch ein bisschen berichten. Wir kommen ja gerade alle aus der Sommerpause und bis November ist noch ein bisschen Zeit. Ich freue mich sehr auf das Event. Podcast ist gut, aber ich glaube, die Diskussion lebt auch mit verschiedenen Teilnehmern und über den Input der Teilnehmer vor Ort. Und da freue ich mich wirklich auf einen angeregten Austausch.
Genau. So, und jetzt reden wir mal über eure Plattform. Also das Problem ist, dass IT-Systeme oft langsam sind und man muss die IT selbst anschieben. Und ich vermute mal, dass jedem das irgendwie bewusst ist, dass es ist. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt aktiv eingehen müssen, warum das der Fall ist. Aber ihr habt eigentlich eine Reihe von Use Cases mitgebracht, wo man eure Software besonders gut einsetzen kann. Willst du mal sagen, High-Level, welche die sind, und dann gehen wir mal der Reihe nach rein?
Genau. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja Time-to-Market besprochen. Und was macht Time-to-Market aus, wenn man sich das mal anguckt? Also Digitalisierung haben wir als Herausforderung. Wie wird die getrieben? Durch die jeweilige Fachabteilung. Das kann im Versicherungsumfeld Marketing, Vertrieb sein, Partnervertrieb. Die alle haben Business-Ideen und scheitern sehr häufig daran an der Umsetzung, weil ja Software traditionell dann gecodet werden muss. Das heißt, es gibt einen Request oder einen Change-Request. Wie können wir die Prozesse so anpassen, dass wir gut funktionierende Software haben? Und da ist der Ansatz, mit dem sich viele Softwareanbieter am Markt beschäftigen aktuell, in Richtung Low-Code, No-Code zu gehen. Kurze Begriffserklärung, Low-Code, No-Code oder LCNC oder Citizen Development sind alles so Anglizismen, um das zu beschreiben. Was heißt es auf Deutsch übersetzt? Die Fachabteilungen ermöglichen, den Business Case mit wenig Programmierkenntnissen selbst umzusetzen. Ja?
Und nicht nur Programmierkenntnissen, sondern wenig Involvement der Kern-IT, die in der Regel mit irgendwelchen Kernfunktionen und Transformationen und Migrationen beschäftigt ist.
Richtig,
ne?
Genau. Das sind ja eigentlich auch zwei Perspektiven. Da hatte man ja früher auch immer Reibungsverluste in der Übergabe. Das heißt, Fachabteilung musste erklären, was sie möchte. Und dann gab es Sprints, wo das erklärt wurde. Dann hat man irgendwann zusammengefunden. Das klappt ja auch, aber es dauert halt seine Zeit. Und da wäre es dann einfach sinnvoller, wenn man sich vorher konzeptionell Gedanken drüber macht, was sind bestimmte Herausforderungen oder Prozessbausteine, die in unserer Versicherung immer wieder zum Tragen kommen, die man einfach wiederverwerten kann, wieder benutzen kann. Und da sind wir dann beim Low-Code-No-Code-Ansatz.
Genau, und eure Software wird einmalig von der IT installiert. Besser mit euch zusammen als ohne euch? Man könnte es auch ohne machen, weil ihr Open Source seid.
Richtig. Das sind ja schon zwei Fragen in einem Satz. Im Grunde genommen, um in die Tiefe zu gehen, wenn jemand wirklich interessiert ist, noch mehr Podcast-Folgen zu hören, wir haben zum Bereich Open Source und zum Bereich DXP und Customer Self-Service zwei separate Folgen aufgenommen, die auch sehr lang waren, wo wir das erklärt haben. Nur kurz zur Abgrenzung, zwei Sätze. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, Digital Experience Plattform stellt das Nutzererlebnis in das Zentrum und alles ist von dem jeweiligen Kunden-Nutzererlebnis hergedacht. Das kann Content Management sein, das können Prozesse sein, das können die Gestaltung von Portalen sein, die mit anderen Quellen interagieren. Und innerhalb dieses DXP sind große Teile mit Low-Code, No-Code zur Verfügung gestellt, dass die einzelnen Business-Abteilungen damit arbeiten können. Das heißt, du hattest angesprochen, ein Softwarekonzern, die großen Versicherer am Markt haben ja eigene Development-Abteilungen. Das heißt, die kommen auf uns zu und sagen, wir möchten das gerne nutzen. Und dann bespricht man, wie das am besten eingesetzt wird. Darüber hinaus für mittelgroße, kleinere Versicherungen, die damit starten wollen, haben wir Implementierungspartner, die zertifiziert sind und das dann im Gespräch mit dem Kunden implementieren. Und auch so ein Low-Code-No-Code-Ansatz ist nicht der Big Bang, der auf einmal da ist, sondern der lebt natürlich durch einen Prozess. Das heißt, ein zertifizierter Partner spricht mit der Versicherung und geht Step für Step das so in iterativen Schritten durch. Weil wir hatten das auch mal besprochen, Versicherungsbranche sehr heterogen, sehr komplexe Prozesse. Im Grunde genommen ist es nicht möglich, wie früher wasserfallartig ein Projekt durchzuorganisieren und das dann abzuarbeiten, sondern man muss auch ein bisschen agnostisch an das Thema rangehen.
Und das Entscheidende ist ja, man mag zwar glauben, wenn ich Open Source habe, kann ich selbst ausprobieren. Und ich weiß auch von sich Versicherern, die es selbst ausprobiert haben, die aber auf die Nase gefallen sind, weil es am Ende doch Sinn macht, zu verstehen, worauf man sich einlässt. Also wenn man sich mit der Software auskennt, einen zertifizierten Partner hat, mit euch direkt darüber spricht, dann kann man erstens Hürden umgehen, weil ihr habt super viele Module da drin. Du kannst quasi alles wieder rein reinklicken. Ich weiß nicht, ob es jetzt euch...
Ja, klicken ist gut. Also der Vorteil einer Open-Source-Software, da könnte man eine ganze Folge drüber machen, beziehungsweise wir haben ja eine Folge drüber gemacht. Also der Zuhörer, der da interessiert ist, einfach mal in der Historie suchen. Das müsste im Herbst letzten Jahres gewesen sein.
2024.
Genau. Open Source hat sehr, sehr viele Vorteile. Klassisch, man hat kein Vendor-Login, das heißt, man kauft traditionell keine Lizenz, ganz grob beschrieben, wird halt einfach nicht blockiert in der Entwicklung seiner Projekte. Was Liferay macht, ich komme jetzt vom Liferay Enterprise Arm, wir stellen sicher mit zahlreichen Serviceleistungen, dass die Open Source Software so genutzt werden kann, dass sie ja für Versicherungen sicher im Betrieb sind. Wir haben ja sehr viele Regulierungsauflagen, wir haben große Sicherheitsthematik, also
Datenschutz
und auch Resilienz im Betrieb. Also ich würde wirklich sagen, wenn ich bei Kunden vor Ort sind, große Versicherungskonzerne, fast 50% dreht sich nur um Betrieb, also Betriebsmodelle, Cloud, Hybrid auf traditionellen Servern und auch, wie machen wir es resilient und sicher, weil die Downtime, ein Kunde von uns in Finnland hat mal ganz treffend gesagt, was nützt mir die beste User Experience, wenn der Server down ist und die Seite gar nicht erreichbar ist?
Ja, aber jetzt kommen wir zu den vier Punkten. So, das heißt, wo fangen wir an? Was ist der erste Punkt eurer Use Cases?
Genau. Ich würde mich einfach mal anhand so der Customer Journey entlang hangeln. Fang mal an, Kunde ist unbekannt. Man stellt sich vor, Marketingabteilung hat eine Kampagne aufgesetzt über Social Media oder Out-of-Home-Werbung und ein klassischer Neukunde kommt auf eine Homepage, auf eine Landingpage. Dann ist er unbekannt, wir haben wenig Merkmale von ihm, wenn er nicht aus einem getargeteten Kanal kommt. Und das ist, glaube ich, auch diese Königsdisziplin. Viele Versicherungen beschäftigen sich mit der Antragsstrecke. Also wie kriege ich einen nahtlosen Prozess für einen Kunden? Ich begeistere ihn mit dem Inhalt, mit dem Content auf der Homepage, motiviere ihn, das Produkt, die Dienstleistung durchzuklicken, seine Angaben anzugeben und näher mich dem Vertragsabschluss. Erfülle dann alle Dokumentationspflichten, die ganzen Dokumente, die notwendig sind und ende dann am Ende mit einem Signierungsprozess oder Abschlussprozess und überführe dann diese Daten am besten noch in ein Kundenportal.
Das ist eine ganz normale Webseite oder ist das ein Portal? Das kann ja eine Webseite sein.
Das ist normalerweise eine Webseite, genau. Bei großen Konzernen ist die in eine Portalstrategie eingebunden, weil es wird ja jetzt nicht eine Antragsstrecke individuell designt, sondern die muss ja wiederverwertbar sein. Da sind wir ja gerade bei dem Low-Code-No-Code-Ansatz. Also man würde sich jetzt hinsetzen und sagen, bevor ich diesen eine spezifische Antragsstrecke durchdesigne, überlege ich mal, kann ich dieses Modul 1, wo der Kunde, nehmen wir mal klassisch Lebensversicherung, Geburtsdaten, Gesundheitsdaten eingibt, kann ich das wiederverwenden? Und dann wird man das modularisieren und dann für weitere Verwendungen zur Verfügung stellen.
Das heißt, es macht, ich habe ganz spontan einen Case im Kopf, da will auch ein Kunde quasi eine Webseite haben, die er selbst verwalten kann. Da will er ein Kundenportal, ein Maklerportal haben, das er selbst verwalten kann, wo er quasi auch dem Makler dann relevanten Inhalt zur Verfügung stellen kann. Und das möglichst in einer Sicht und trotzdem integriert mit dem Backend, wo dann der Makler halt seine Provisionen und so weiter abrufen kann. Und das ist ja dann der Paradebeispiel, was du gerade meinst, wo man eure Software einfach einsetzen kann.
Ja, ganz genau. Also der Gedankengang der Konzeption geht über eine klassische Webpage hinaus, weil da bin ich ganz ehrlich, da gibt es ja auch Softwareanbieter dafür. Aber Versicherungen, also das Business ist so komplex, dass man mit einer einfachen Homepage auch nicht weiterkommt, weil dann hat man ja am Ende mit allem, was man auf der Homepage macht, irgendwann Medienbruch oder einen Datenbruch. Also man muss diese Daten ja auch irgendwie ins System bekommen.
Ja.
Wir haben im Versicherungs sehr, sehr komplexe Bestandssysteme, Datenverwaltung, Kalkulationstool und die müssen ja auch irgendwie angebunden werden.
Ja, okay, verstanden. Das ist ein Use Case.
Mhm.
Haben wir noch einen?
Das war jetzt mal so Endkunde, sage ich jetzt mal, klassischer Endkunde. Eine andere Sache für Homepages wäre zum Beispiel für Unternehmen, die mehrere Länder bespielen oder auch mehrere Marken haben, dass man sagt, ich modularisiere im Low-Code-No-Code-Umfeld meine Content-Strategie. Also was sind Komponenten, die ich immer wieder benutzen kann? Egal, ob ich jetzt eine Landesgesellschaft in Belgien habe oder eine Landesgesellschaft in Polen oder eine Marke, die sich jetzt speziell auf einen Bereich fokussiert. Ich sage jetzt mal Composite-Versicherung für Fahrräder oder irgendwie sowas. ist ja ein ganz spezieller Use Case, kann aber ja auch Module benutzen, die ich für andere Versicherungen schon vorher designt habe.
Mach mal ein Beispiel für so ein Modul.
Ich sage, ich nehme einen Low-Code-No-Code-Ansatz und definiere den Kalkulationen für eine Composite-Versicherung, schließe über ein API, über eine Schnittstelle das jeweilige Kalkulationstool an, habe nochmal ein Customer-Relationship-Tool im Hintergrund, wo ich Daten rausziehe und vielleicht noch ein Marketing-Tool wie HubSpot, was meine Kampagne steuert. Die drei Quellen liefern Daten für dieses Modul und dann definiere ich den Prozess, der dahinter liegt. Das kann man mit Liferay, mit Workflows machen. Man kann aber auch, wenn man komplexere Business-Prozess-Tools hat, auch noch ein BPM-Tool, also ein Business-Prozess-Management-Tool wie Camunda. Wir arbeiten da sehr eng mit zusammen, sodass man am Ende ein leistungsfähiges Modul hat. Und dann sagt man, das ist Kalkulationstool Composite.
Ja.
Und das kann man dann für verschiedene Anwendungen
verwenden. Und ob das jetzt auf Englisch, auf Deutsch, auf Polnisch, was auch immer ist, ist dann wiederum völlig egal.
Ja, also Liferay an sich ist out of the box multisprachenfähig und die Tools, die zuliefern, in der Regel auch, sodass man da jetzt überhaupt gar keinen großen Aufwand hat, in welcher Sprache das ausgeliefert wird.
Ja, okay, kapiert. Weiter geht's.
Genau.
Was noch?
Ich denke mal, das sind so zwei Punkte. Partner, Maklerportale sprechen wir sehr viel, also vielleicht, dass man Vertriebspartnern bestimmte Landingpages zur Verfügung stellt und sagt, wenn jetzt wir einen neuen Agenten gewonnen haben oder eine neue Filiale aufgemacht haben, dann soll das eben nicht 6 Wochen dauern, bis das Paket fertig ist, sondern wir haben schon ein fertiges Landingpage-Paket modularisiert und ziehen das per Drag-and-Drop einfach in das Live-System, befüllen das aus dem Content-Management-System mit den jeweiligen Daten, Telefonnummer der Filiale, vielleicht Kurzvita des Filialleiters und dann ist das live und dann muss ich mir keine großen Gedanken machen.
Okay, dann kann ich ja auch, wenn ich eine AO habe, zum Beispiel für jede Filiale eine eigene Landingpage bauen, ruckzuck. Und dann können die das wahrscheinlich auch selbst verwalten, dann innerhalb des Systems.
Ja, ganz genau. Richtig. Das ist ja wieder ein Punkt, der auf das Rollen- und Rechte-Management einzahlt. Wenn ich das richtig konzipiere, dann sage ich zum Beispiel, es gibt eine zentrale Marketingabteilung, die sich darum kümmert. Aber die Eigenverwaltung kann vielleicht die Filiale am besten machen. Ich definiere aber, was die machen können, damit jetzt nicht so der komplette Corporate-Style über den Haufen geworfen wird und die sich komplett ausleben. Aber wenn man sich so klassische Seiten anguckt, dann haben die ja häufig einen einheitlichen Stil, sage ich jetzt mal, einen Aufbau. Eine Anfahrtskizze ist immer dabei, die Kontaktzeiten, vielleicht auch verschiedene Kanäle, wie man jemanden kontaktieren kann.
Ja, so und jetzt setzt ihr noch einen drauf und mal gucken, ob ihr das auch hinkriegt. Aber dann gibt es ja auch oft so Massenwerbematerialien, Flyer, Poster, sonstige Geschichten. Und die können auch die Agenturen oft für sich bestellen. Die sind customized für die Agentur mit ihrem Namen drauf und so weiter und so fort. Und dann könnten die das auch über dieses Portal, über dieses Liferay-Portal auch dann direkt bestellen wahrscheinlich, oder?
Das könnten sie auch tatsächlich. Also du hast viele Gedankengänge.
sind alles echte Cases, ja.
Sind wirklich alles echte Cases. Also was wir nicht können, ist dann am Ende einen Flyer drucken. Das macht dann wirklich eine spezielle Druckerei. Aber ich habe 2, 3 Fälle im Hinterkopf, wo eine Versicherung ganz untypisch den Commerce-Teil von Liferay genutzt hat. Der kommt bei uns mit dazu und ist direkt auch angeschlossen an das Core-System. Und dann könnte man zum Beispiel Vertriebspartnern die Möglichkeit anbieten, über einen hauseigenen Shop-System das Werbematerial einfach zu bestellen und dann vielleicht im Look and Feel abzuändern.
Ja.
Und dann gehen diese Daten auch wieder in das System rein und können da verwaltet werden.
Kannst du Versicherungsmerch kaufen.
Richtig, genau. Also kann man vielleicht sogar noch ein Businessmodell rausmachen.
Dann machen wir bald die Digital Insurance-Tasse mit den diversen Logos. Nee, whatever. Da machen wir auf jeden Fall nochmal einen Deal. Dann.
Perfekt, genau.
Okay, aber das haben wir sozusagen die ganze Phase vorne. Ich weiß nicht, ob wir abschließen sind, aber das ist jetzt ja. Also so Kundenakquise, ja. Die erste Kontakt und so weiter.
Ja, genau. Und wenn wir uns mal diese Kundenschnecke wieder geistig vors Auge rufen, dann kommt so mein Lieblingssteckenpferd Bestandskundengeschäft. Ja, und wir haben über Jahre, und es ist immer noch ein Trend, Customer Self-Service. Wir haben, wenn man den Markt denkt, einfach exogene Faktoren, Fachkräftemangel, wir kriegen die Callcenter nicht mehr besetzt, die Kunden haben auch viel höhere Ansprüche, wollen nicht mehr in den Telefon-Hotlines hängen, sondern wollen ihre Sachen einfach schnellstmöglich selbst erledigen. Das ist auch etwas, was wir in dieser Studie finden.
Ja.
Und da wäre der Ansatz, Kunden-Self-Service-Portal zu denken, dem Kunden ein Login zu geben, wo er seine Dinge selbst und schnell erledigen kann. Und das ist ein Paradebeispiel für Low-Code, No-Code, weil im Idealfall, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, gibt es nicht das eine Kundenportal, sondern ich ermögliche den unterschiedlichen Kundengruppen in meiner Versicherung unterschiedliche Kundenportale. Also der einfachste Fall ist, Versicherung hat eine Multimarkenstrategie und hinter der Multimarkenstrategie steht ja auch meistens auch ein Zielkunde. Ja, also eine bestimmte Altersgruppe oder ein bestimmter Berufsstand oder eine bestimmte Region, sage ich jetzt mal.
Multimarken, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine Altspartenmarke für ganz Deutschland, dann hast du von mir aus irgendeine Feuersachmarke in Brandenburg.
Richtig.
Und dann hast du noch eine Direktmarke oder das.
Ich habe eine Direktmarke, sowas, wo dann hinten 24.de hintergesetzt
genau.
wird, gibt es ja jetzt viele oder online, die vielleicht auch einen kompetitiveren Preis anbietet.
Ja.
Also da gibt es viele Möglichkeiten und im Idealfall holt das Kundenportal dann diese Bedürfnisse des Kunden ab. Weil wenn mein Zielkunde für eine bestimmte Versicherung ein Akademiker mit 40 plus ist, dann möchte der ein anderes Look and Feel des Portals haben als ein Student, der seine erste Versicherung abschließt. Also
ja.
zum Beispiel ganz klassisches Beispiel, es gibt irgendwann eine Altersgrenze, wann jemand aus der familiären Haftpflicht rausfällt. Ja, also während des Studiums ist das ja noch gedeckelt, aber ich glaube mit 25
ja.
Muss man dann eine eigene Versicherung abschließen. Ist ja eine andere Zielgruppe, anderes Kundenportal. So, und wenn man aber jetzt sagt, okay, anderes Kundenportal, anderes Look and Feel, aber die Module möchte ich einheitlich gestalten. Ich möchte hier nicht jedes Kundenportal irgendwie neu aufbauen, sondern ich will sagen, das ist mein Adressänderungstool und der Prozess, der dahinter steht, ist der gleiche, egal ob das jetzt ein Student macht oder ein Pensionär. Dann ziehe ich das rein. Das kann eine andere Farbe haben, aber die Farbe und das Look and Feel ist auch nicht das Aufwendige. Die Prozesssteuerung im Hintergrund ist das Aufwendige
ja.
und das wäre ein Ansatz für Low-Code, No-Code.
Ja, okay, kapiert. Dann das ist das Bestandskundenportal verschiedener Couleur.
Richtig, genau.
Was noch?
Was haben wir noch? Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben einen Bestandskunden drin, der ist zufrieden, der erfüllt seine Sachen. Jetzt haben wir mal den schlechten Fall von einem Schaden. Ist ein großes Thema tatsächlich, was auch darauf einspielt, dass die Kunden höhere Ansprüche haben. Die bewegen sich einfach im digitalen Umfeld, Social Media, Shopping-Systeme. Also die heranwachsende Kundschaft ist einfach gewohnt, ja schnell und effizient zu arbeiten. Ist auch nicht gewohnt, lange zu warten. Diese Trendstudie, die ich schon angesprochen habe, hat eine sehr gute Statistik veröffentlicht, dass der durchschnittliche Versicherungskunde 2,47, also ich sage jetzt mal, je nachdem, ob man es abrundet, ein Gauss oder aufrundet, 2 bis 3 Tage wartet, bis er eine Rückmeldung auf seine Schadensmeldung im Kfz-Bereich bekommt. Das mag bei älteren Versicherungsnehmern noch akzeptabel sein. Also ich würde da noch mitgehen. Jemand, der Anfang 20 ist, ist es nicht gewohnt, 3 Tage auf eine Rückmeldung zu warten. Der ist maximal irritiert und sorgt dann bei der Versicherung wieder für Kosten, weil er im Zweifelfall E-Mails schreibt oder anruft. Deshalb brauche ich sehr schlanke Prozesse mit schnellen Reaktionszeiten. Und das ist auch ein guter Anwendungsbereich für Low-Code, No-Code, weil ich habe ja die Daten in einem Portal. Wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe und sage, ich setze mich hin und designe ein Modul Schadensmeldung Kfz. Ich nehme zum Beispiel den Kanal, ich möchte, dass meine Kunden per WhatsApp oder Instant Messenger diesen Schaden melden können oder über meine App. Ja? Ich designe nicht die App, sondern was ich jetzt designe, ist den dahinterliegenden Prozess. Wie kommt der Kunde von der Schadensmeldung möglichst effizient mit den Daten in das System der Versicherung? Und da haben wir einen schönen Fall gehabt, den wir letztens auf einem Event präsentiert haben, wo der Kunde einfach die Möglichkeit hatte, ein Schadensfoto hochzuladen und auch testweise mal eine KI dahinter geschaltet wurde,
ja.
die einen Bildabgleich gemacht hat und gesagt hat, ich prüfe erstmal diese Schadensmeldung auf Plausibilität. Gibt es das Foto nicht irgendwie schon im Internet? Also könnte es sein, dass dieses Foto irgendwo hergenommen wurde? Oder gehe ich davon aus oder geht die KI davon aus, dass es ein real aufgemachtes Foto ist? Ja, kann man auch Jahreszeitenabgleich, also haben die Bäume im Hintergrund Blätter oder wie auch immer.
Ja,
da
genau.
gibt es ja viel, das ist aber jetzt KI. Und im weiteren Prozess geht dann diese Schadensmeldung in die Systeme und gibt auch anhand des Schadensbildes über die Fotos, im Idealfall sind es 2 oder 3 oder mehr Fotos, eine Bewertung raus, wie hoch der Schaden ist. Und wenn das jetzt ein kleiner Bagatellschaden ist, dann sind ja die internen Prozesshandlingskosten für die Versicherung viel höher, als einer KI zu sagen, gib doch ein schnelles Angebot raus und sag, diese Beule, die wir da gesehen haben oder den Kratzer, wir sind der Meinung, das lässt sich per Smart Repair reparieren. Wir erstatten 300 Euro. Ist das in Ordnung für Sie? Also ein sehr schlanker, durchgehender Prozess, der am Ende auch bei der Versicherung für geringere Kosten sorgt.
Ja.
Ja, das wäre ein Prozess, den man komplett in einem Low-Code-No-Code-Ansatz nehmen kann. Und diesen Prozess kann man dann auch wieder verwenden.
Die Dinger funktionieren auch. Wir hatten hier jetzt eine Lieferung in unserer Wohnung bekommen. Die Logistiker haben eine Ecke in der Wohnung angemackt.
Aha.
Ich habe denen hingeschrieben, guck mal hier, die Ecke ist kaputt, müssen wir neu streichen, Trockenbauwand austauschen.
Ja.
Die haben zurückgeschickt, wollen Sie 100 Euro jetzt sofort überwiesen haben?
Ja.
Und da habe ich genau mich an so, ihr Penner, ich kann jetzt Ja sagen und habe morgen 100 Euro.
Ja.
Oder ich kann Nein sagen und mich die nächsten 4 Wochen oder sowas da rumärgern und mich Angebote einholen.
Ja.
Und meine Frau hat auch gesagt, ey komm, nimm die Kohle, gut ist. Und das funktioniert halt leider.
Ja,
ne?
Das sind ja, und also ich sag jetzt mal, das ist auch eine Abwägung, die je jünger die Zielgruppe ist, man ist gewohnt damit zu agieren. Ja, so
ja.
Angebot und trifft dann eine schnelle Entscheidung, weil man möchte sich nicht beschäftigen. Also dieses Mindset auch, ich gehe vielleicht als Ultima Ratio den Klageweg oder sowas, den gibt es zunehmend
genau.
nicht
Genau, das hat
mehr.
Mich auch tierisch geärgert, dass ich in der Situation war, wo ich das dem zugesagt habe, obwohl ich wusste, dass ich einen Bruchteil dessen bekomme, was eigentlich zustehen würde. Aber ist egal.
Ja, genau.
Das ist das ganze Thema Schaden.
Richtig. Und dann gehen wir aus der Kundenzentrierung wieder raus. Und ein viertes Beispiel ist jetzt eigentlich eher im Interesse der Versicherung selbst und beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Analytics, Datenanalyse, BI.
Ja,
weil wenn ich einen Portalansatz habe und ich habe mich für eine Plattform entschieden, wo ich alle Daten zusammenführe, dann sollte ich die natürlich auch so nutzen, dass ich diese Datenströme analysiere. Ja, Daten sind ein wertvolles Gut für jede Versicherung. Es ergibt auf alle Fälle Sinn zu verstehen, wo kommen die Kunden her, aus welchen Social-Media-Kanälen zum Beispiel oder aus welcher Kampagne, aus welcher Landingpage, wie alt sind die, was haben die für einen beruflichen Hintergrund? Also es lassen sich ja in den Antragsstrecken und in der Nutzung des Portals unfassbar viele Daten sammeln. Zum Beispiel allein der Datenpunkt zu wissen, wann loggen sich Kunden verstärkt ins Customer Self-Service Portal ein. Ja, kann ich sagen, wird entweder am Ende des Jahres sein, November, wenn es um die Optimierung einer Versicherung geht. Da ist auch zum Beispiel nochmal ein Schritt zurück. Großes Thema, wie halte ich einen Bestandskunden davon ab, wegzugehen? Also
genau.
Ja, Churn Mitigation ist der englische Begriff, also die Abwanderungsrate zu reduzieren. Biete ich ihm da einfach Möglichkeiten zu sagen, optimier doch mal deinen Vertrag. Wenn das fehlschlägt, möchtest du mit dem Kundenservice sprechen, wenn das fehlschlägt, bevor er wirklich zu jemand anderem wechselt, ihm nochmal ein Vergleichsangebot
genau,
zu machen.
Du meinst damit wahrscheinlich im Kundenportal einen Kündigungsbutton einbauen, der ja immer eine nette Geschichte ist. Also ich freue mich immer, wenn ich einen Kündigungsbutton drin habe, weil dann habe ich das Gefühl, oh, die sind so überzeugt von dem Produkt, die lassen mich im Zweifel auch gehen.
Ja.
Und danach schaltest du halt dann Abfragen. Willst du es wirklich? Ja, nein. Und sicher, ja, nein. Und oder willst du mit jemandem reden?
Richtig.
Oder guck mal, wir haben noch ein cooles Angebot für dich. Und das kannst du alles natürlich auch data-driven machen.
Das,
ne?
Was du sagst, ist ja genau richtig, weil wir natürlich in diesem Thema auch drin sind. Ich habe viele, ich sage jetzt mal nicht böse gemeint, aber veraltete Ansichten, wo gesagt haben, wir erschweren unseren Kunden den Kündigungsprozess. Es ist genau das Gegenteil. Erstmal ist es die Wahrnehmung, wie du sagst, okay, wenn die das anbieten und das nicht verheimlichen zu kündigen, dann sind die ja sehr selbstbewusst über ihr Produkt. Und eine Schaltfläche anzubieten, bietet eine ganz entscheidende Möglichkeit. Ich bin der Herr des Prozesses. Also wenn ich dem Kunden sage, du musst keine E-Mail schicken, auf die ich keinen Einfluss habe, sondern ich biete ihnen einen Button, dann kann ich sagen, jetzt leite ich den abwanderungswilligen Kunden mal durch einen Prozess mit dem Zielsetzung, am Ende bleibt er bei uns.
Genau.
Ja. Und da kann ich ja möglichst viele Stationen einbauen. Das wäre jetzt so etwas Datenanalyse. Aber es gibt sehr, sehr viele Use Cases. Und das Thema war ja Low-Code, No-Code. Wenn man eine gute Analytics-Plattform hat, kann man daraus halt wirklich Daten ableiten und dann auch ja in einem Dashboard der Versicherung, den unterschiedlichsten Abteilungen diese Daten zur Verfügung stellen. Also ich kreiere einmal ein Dashboard. Bei Liferay ist das jetzt in der Analytics-Dashboard schon da, aber man könnte das sicherlich auch noch modularisieren und weiter ausbauen und dann sagen, das ist das Analyse-Tool A Und das stelle ich meiner Marketingabteilung zur Verfügung. Ich stelle es aber auch dem Maklervertrieb zur Verfügung und ich stelle es dem Innendienst zur Verfügung, dass die einfach mal Einsicht über die Daten haben.
Und das würde ich ja sogar mal erweitern. Du kannst wahrscheinlich auch alle anderen Arten von internen Portalen natürlich abbilden. Wenn du ein großer Versicherer bist, Urlaubsplanung, weiß der Teufel, Organigramme.
Ja, richtig. Also die DXP-Landschaft, ich spreche ja immer aus Liferay-Sicht, aber alle DXP-Plattformen haben auch einen Transformationsprozess durchgelaufen. Also die Use Cases, über die wir jetzt sprechen, das waren nicht die gleichen, die wir vor 20 Jahren hatten.
Ja.
Und angefangen ist das Ganze wirklich mit klassischen Intranets, also was du gesagt hast, Backend-Prozesse oder interne Prozesse, die einfach in unterschiedlichsten Wegen oder Portalen oder Logins da waren, zusammenzuführen auf einer Plattform. Das war so der erste Schritt. Ja, in den letzten Jahren, wie ich schon gesagt habe, Kunden-Self-Service. Aber es sind ja alles einzelne Digitalisierungsstrecke, einzelne Teile einer Digitalisierungsstrecke. Und am sinnvollsten ist es, wenn es wirklich ganzheitlich gedacht wird und dann Schritt für Schritt ausgeführt
genau.
wird.
Genau. Und der Vorteil ist, du musst nicht den Login-Prozess neu bauen, weil guess what, den halt gibt es schon. Und mit Single Sign-On und mit sonstigen kannst du ein Modul reinschalten, fertig ist.
Richtig. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Wir hatten das Time-to-Market-Thema. Du bist einfach schneller und weil du schneller bist und vieles schon vorkonfiguriert ist, sparst du am Ende auch einfach sehr, sehr viel Kosten.
Jetzt sind wir damit ja quasi am Ende mehr oder weniger angelangt. Es sei denn, du hast noch was Wichtiges zu erwähnen. Wann können wir euch nochmal treffen oder sowas?
Genau, du hattest zwischendurch, wir haben ja schon über das nächste Event gesprochen im November. Also da würden wir uns, glaube ich, beide sehr freuen, wenn da wirklich viele Teilnehmer da sind. Du bist der Ansprechpartner für die Vorortgäste. Es wird live auf LinkedIn gestreamt. Und kurze Zeit später, ich habe das Datum jetzt leider nicht im Kopf, aber wir werden das in den Shownotes mal präsentieren.
Erzähl mal und ich gucke kurz im Internet.
Ja, gerne. Ist der IT-Kongress für Versicherungen. Also für mich ist das so das Jahresevent neben der DKM in Dortmund, wo wirklich im Versicherungsumfeld von den Versicherungsforen in Leipzig an zwei Tagen kompakt die gesamte Digitalisierung behandelt wird. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, 85 Vorträge auf den verschiedensten Bühnen, dazu noch Workshops und ein großer Ausstellerbereich.
Ich hab's hier. 25. Ja. 26. November.
Richtig, ist eigentlich ein Muss-Termin. Ist eine sehr angenehme Location mit viel Zeit auch zu Gesprächen und Liferay zusammen mit unserem Partner USU. Wir sind seit mehreren Jahren präsent und ich denke, wir haben auch den besten Cappuccino da. Das heißt, jeder, der zu uns kommen möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns beim Kaffee zu sprechen.
Super, da freue ich mich drauf. Herzlichen Dank, Robert, für das super Gespräch.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.